Okay, kommen wir jetzt gleich mal zu einem ganz brisanten Thema. Und zwar, warum essen Leute gerne Zartbitterschokolade?
Also ich mag tatsächlich Zartbitterschokolade auch, aber nicht pur. Ich glaube, also in Zusammenhang mit so Knuspergebäck und so ist es schon nice, weil du das nicht, du hast dann, ich finde, Vollmilchschokolade kann teilweise sehr, 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 sehr
Voll
süß
sein.
sein. Ja, sehr
Also
süß.
erstmal, was ist Knuspergebäck?
Naja, solche, kennst du diese Waffelröhrchen zum Beispiel, die dann einfach nur so in Schokolade auf der einen Hälfte getaucht sind?
Und die willst du jetzt lieber mit Zartbitter als mit Vollmilchschokolade essen?
Kommt tatsächlich auf meine Lebensphase an. Also wenn ich im Aufbau bin, dann esse ich die mit Vollmilchschokolade, weil die dann ungefähr so ein Fressverhalten wie Pringles oder McDonald's Pommes bei mir auslösen, dass ich einfach unendlich viel davon essen kann, ohne auch nur
Ich verstehe
so
auch
ein
nicht, warum Leute so geil auf Chips sind, by the way, aber ja.
ja, nee, das verstehe ich auch nicht. Es soll ja auch Leute geben, die so Nutella-Toast mit Schlagsahne und einer Prise Salz essen. Das ist richtig pervers.
Also erstmal, also Pommes sind tausendmal geiler als Chips. Also das, ich verstehe überhaupt nicht, wie du das so zusammen in einen Satz bringen kannst. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel die Wahl hätte zwischen Weißwaffeln mit Zartbitter oder Vollmilchüberguss, ich würde jedes Mal lieber die Vollmilch nehmen,
Aber
auch
das ist
wenn
ja
die jetzt.
logisch.
Ja, weil das ist, nein, eben, es ist, ja, also ja und nein. Ich würde auch sagen, es ist logisch, aber es gibt wirklich Leute, die dann sagen, ja, nee, also mit Zartbitter finde ich das schon besser.
Das sind
Und das
aber
sind
auch.
die gleichen Leute, die aus Genuss lieber ein Bier als ein Radler trinken, obwohl jeder weiß, dass Radler besser schmeckt und nur Leute lieber das Bier nehmen, um einfach so zu tun, als würden sie dieses herbe, total nicht leckere Getränk besser finden als das, was süß und nach Liebe schmeckt.
Ja, sind halt die Leute, die dann auch gern Dacia fahren und sowas. Also die sich so ein
Oder halt
bisschen.
zum Essen gerne mal einen Wein trinken statt einer Spezi. Also sorry. Hä? Also ich genieße gerne, aber ein bisschen quälen möchte ich mich trotzdem. Schön herb und bitter, so wie ich es mag.
So wie du unseren Pilzkonsum in Ostdeutschland
Ja, schmeckt
kritisierst.
nach Kindheit ohne Liebe.
Ja, gut. Ja, jetzt ist es halt raus. So ist halt aufwachsen in Ostdeutschland in der Platte. Also nicht, dass ich das nachempfinden könnte. Ich bin ja reich geboren mit einem Perlmuttlöffel im Mund, damit der Kaviar auch nicht im Geschmack verfälscht.
Ich finde, Permut-Weiß ist eine schöne Farbe für Autos. Aber
Wir waren bei
ich
Thema
finde, es ist so ein
Zartbitter.
bisschen, es ist einfach so eine Art von Masochismus zu sagen, ich möchte lieber Zartbitter statt Vollmilch oder ich möchte lieber Bier statt Radler.
Aber eine Sache, zum Beispiel Mousse au Chocolat mit Vollmilchschokolade schmeckt scheiße. Also Mousse au Chocolat muss so was Herbes haben. Weißt du, was ich meine? Also es gibt gewisse Dinge, die schmecken mit Vollmilchschokolade einfach nicht. Ich finde zum Beispiel auch, es ist teilweise sehr schwer, mich zum Beispiel für so Crêpes zu motivieren, wo Kinderschokolade drin ist. Obwohl ich beides getrennt voneinander richtig geil finde, aber ich finde, Kinderschokolade an sich hat schon so eine krasse Süße,
Ja, also
dass dann.
Crêpes mit Kinderschokolade sind schon sehr mächtig.
Ja, genau. So, also da brauchst du dann halt irgendwie so nicht ganz reife Erdbeeren dazu, die so eine gewisse Säure mitbringen. Weißt du, was ich
Boah, das
meine?
klingt auch nasty. Also ich würde halt einfach bei Nutella bleiben.
Aber Nutella, also ich verstehe diesen Hype um Nutella nicht. Nutella ist einfach, weiß ich nicht. Als ich im Hort war, weißt du, was ein Hort ist? Das ist quasi das nach der Schule.
So eine Abgabestätte für Kinder.
Genau, so quasi
So ein Stall.
der Kindergarten für Grundschüler. Und da war unsere Betreuerin oder Erzieherin, die hat immer Nutella so aus dem Glas gelöffelt. Und
Das mache ich auch manchmal.
das ist einfach pervers.
Nee, das
Das
ist
ist
einfach
einfach
sinnvoll.
pervers. Das sind die Leute, die sich so einen Ballknebel in den Mund stecken und dann sagen, schlag mich, Daddy. So, jetzt ist raus.
Also ich weiß nicht, was du gerade für einen Sprung in deinem Kopf gemacht hast, aber den Weg, da kann ich nicht nachvollziehen. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass du nicht getrunken hast.
Bist du betrunken oder was?
Nee.
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Ich weiß nicht, vielleicht hast du da einfach klarere Gedanken. Ich kann dir meistens gut folgen, wenn du betrunken bist, aber Anscheinend nicht immer, wenn du nüchtern bist.
Das klingt jetzt aber so, als würdest du mich versuchen, slightly zu einem Alkoholiker zu erziehen.
Würdest dich denn stören?
weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe jetzt am Wochenende zum ersten Mal einen Rotwein getrunken, tatsächlich, der mir gut geschmeckt hat.
Ich muss sagen, ich bin meistens eher Team Rot als Team Weißwein, wenn es denn Wein sein soll. Ich bin grundsätzlich jetzt kein großer Fan von Wein, aber wenn, denn.
Aber ich muss tatsächlich sagen, ich mag einfach so lauwarme Getränke nicht. Weißt du, was ich meine? Und Rotwein
Ich
kalt zu
trinke jetzt
trinken
einen
ist.
lauwarmen Ingwertee.
Na, das ist was anderes. Der ist heiß.
Ja. Vergiss, was ich gesagt habe. Oh Gottes Willen.
nee, aber so Rotwein, ich weiß nicht. Ich mag das einfach nicht, wenn das Getränk die gleiche Temperatur wie der Raum hat.
Ja, ich finde gerade das irgendwie so das Pfiffige am Rotwein, weißt
Das
du?
ist doch nicht pfiffig, das wirkt einfach schon
Doch,
so,
das ist
als
einfach
ob
so
das.
bescheiden.
Nee, das ist nicht
Rotwein ist
besch.
richtig bescheiden. Der ist so ein Understatement-Getränk. Der sagt so, hey, kein Problem, lass mich einfach hier stehen und wenn du Bock auf mich hast, nimmst halt einen Schluck und du bist so, ja, ich gönne meinem Körper jetzt mal was Gutes. Ich werde ihn jetzt nicht dazu bringen, irgendwas, was so im ersten Moment erfrischend sich anfühlt, aber eigentlich nur dazu führt, dass mein Körper Energie aufwenden muss, um es auf Körpertemperatur zu bringen und deswegen im Endeffekt mich eigentlich nur weiter aufwärmt, als mich abzukühlen zu trinken.
Das ist auch nur eine Erfindung der Rotweinindustrie. Ich bin da eher Team Kühlschrank. So, du musst es dir halt auch leisten können, kalte Getränke zu trinken. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich nicht. Also.
Also, du kannst mir nicht erklären, wenn du jetzt irgendwie so an so einem 40-Grad-Tag, 40 Grad im Schatten, du läufst so durch die brütend heiße Innenstadt, dann gehst du doch nicht in ein Restaurant und sagst so, hey, hätten Sie mal ein lauwarmes Glas Wasser für mich, wenn du auch gleichzeitig eine eiskalte Cola mit einer Scheibe Zitrone und Eiswürfeln haben könntest. Das kannst du mir nicht erklären. Da kannst du
Ja,
mir
aber
noch
das ist,
sowas.
ich würde halt auch niemals mich hinstellen und bei 40 Grad sage ich, ich hätte jetzt Bock auf Wein.
Ja, aber du hast gerade gesagt, dass das
Aber
Understatement
wenn
an
ich
dem Getränk ist.
an so einem lauwarmen Sommerabend in Italien auf der Terrasse sitze, bei 23 Grad um 12 Uhr nachts, dann würde ich lieber ein Glas Rotwein als ein kaltes Glas Weißwein trinken.
Ja, aber das ist aber, finde ich, auch eine Sache. Abends würde ich auch eher Rot als Weißwein trinken. Ich finde, Weißwein ist so ein Getränk, was du so bis 20 Uhr trinkst. Und dann
Aber
gibt
ich
es so ein
finde, das sind
Ding.
echt große Worte für jemanden, der dann nach einem halben Glas Weißwein total besoffen ist.
Das ist eine Lüge. Wein kann ich gut trinken. Wir sind hier immer noch bei Bier. So, Wein und Bier, das lobe ich mir. Oder wie heißt das? Bier auf Wein, das lass sein. Ich weiß es auch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwem den Ratschlag gegeben, dass er mal überdenken sollte, wie viele Bier er vor der Fahrt trinkt.
What the fuck? Das sollte ja wohl so Common Sense sein, oder? Das sollte man doch niemandem zu denken geben müssen.
Ja, aber da musst du dir halt auch überlegen, man kann halt nur so weit fahren, wie viel man getankt hat.
Na, und ab zwei
Zu flach.
Promille und ab 2 Promille darf man ja wieder fahren, ne?
Ja, das ist, glaube ich, so bayerisches Common Knowledge so. Also ich glaube, jeder bayerische Politiker auf dem Festtagsplatz würde dir da so recht geben und sagen, ja komm, trink doch lieber noch mal eine Maß, weil nur gut betankt kann man Kilometer machen oder so.
Ja, diese Trinkkultur in Bayern ist auch irgendwie ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also
Ich dagegen würde mich höchstens hinstellen und sagen, bevor ich jetzt irgendwo hinfahre, muss ich den Pommesdruck in meinem Kessel erhöhen.
schön den Puddingdampfer laden. Ja, also ich finde allgemein dieses Thema Alkohol in der Gesellschaft ist manchmal ein bisschen schwierig.
Manchmal.
Manchmal, also es gibt ja auch so Situationen, wo Leute einfach so, weißt du, du kannst ja casual trinken. So, das heißt, so jeder trinkt vielleicht so ein Glas Wein und wenn jemand jetzt noch eins will, dann ist das auch okay. aber du triffst dich halt nicht mit dem Ziel, dich zu besaufen. Und ich habe das Gefühl, alles, was so, je südlicher du kommst, desto trister wird das Leben und desto mehr ist so dieser Hauptanlass, also auch so in Sachsen oder Ostdeutschland, so auf dem Land. Ich habe einen Homie, der ist mal richtig aggressiv geworden zu Silvester. Also der hat so wie so eine, ja, so eine halb depressive, halb aggressive Tour dann gefahren, weil der in Leipzig geblieben ist zu Silvester und wir uns nicht aggressiv besaufen wollten. Also der ist da so richtig pisst geworden und dann hat er uns so erklärt, ja, und ich war dieses Jahr erst 5-mal so richtig besoffen. Vor allem, wenn du ihn besoffen erlebst, der kriegt halt nichts mehr mit vom Leben. So, der hat mal, der war mal auf einer, wir waren auf einer Geburtstagsfeier, wo du quasi irgendwie 20 € bezahlt hast und dann konntest du so viel trinken, wie du wolltest. Und der hat legit 10-mal versucht, als er besoffen war, dem Barkeeper 5 € zuzustecken für sein Getränk. Und dann jedes Mal hat der Barkeeper so abgewinkt und hat so gesagt, nee, das ist doch alles inklusive. Dann hat er ihn so angeguckt und hat ihm so einen Daumen nach oben gegeben und so richtig freundlich genickt, so nach dem Motto, geil, ich bin so dicke mit dem Barkeeper, ich krieg das hier alles kostenlos.
Ja, was soll man dazu sagen, ne?
Ja, das finde ich schwierig. Also ich habe nichts gegen Alkohol trinken, aber man muss, glaube ich, einfach. Oh, aber es gibt auch so dieses typische Pack, nenne ich das mal.
Ich will an der Stelle nur noch mal sagen, dass ich Silvester voll Kacke finde. Red weiter.
Ja, okay. Also Silvester ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da muss ich jetzt Wert drauf legen.
Boah, da freue ich mich jedes Jahr voll drauf.
Ja, endlich mal wieder ein paar illegale, ein bisschen Sprengstoff auf Passanten werfen. Geil.
Ja, Mann.
Nee, und zwar, was ich richtig hasse, ist dieses, man kann das fast als Lobby bezeichnen,
Die
nämlich
deutsche
Leute.
Minderheitenpolitik.
Nee, weißt du, so wie es
Damit
weiße.
wurde ich heute wieder konfrontiert. Über sowas habe ich überhaupt keine Lust zu diskutieren, ehrlich gesagt. Wenn ich das schon höre, weißt du, diese. Ach, egal, red weiter.
Nee, und
Wenn
zwar.
10 Leute, ja,
Ja.
8 Leute sagen, komm, das machen wir jetzt, und 2 sagen, ja, komm, wir wollen erstmal noch Kaffee trinken. Auf wen hörst du dann?
Ja, kommt drauf an, wer sind die zwei
Was
Leute?
ist das für eine Argumentation, Alter? Lass dir doch einen Kaffee trinken, mal. Hä?
Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, es gibt so eine Gruppe von Menschen, die sich zu sehr darüber definieren, Wein zu trinken. Weißt du, was ich meine? Wo Wein trinken, also Alkoholkonsum, so dieses, das ist so diese nächste Stufe nach
Du
dem
meinst
Starbucks.
akademisches Trinken.
Ja, aber das hat nicht mal viel mit akademisch zu tun. Das ist ja das Problem.
Doch,
Das
es
ist so dieses.
unterstreicht dein Intellekt, wenn du ein Glas Wein in der Hand hast und
Ja, das
es
ist
auf eine
aber so
bestimmte
dieses.
Art und Weise in deiner Hand hältst.
Genau, aber das ist dieses Pseudo-Intellektuelle. Weißt
Ach
du, was ich
so.
meine? Das sind diese Leute, die dann eben wirklich jeden Tag irgendwie in ihrem Café 10 € für einen Kaffee ausgeben. Und der ist aber Fairtrade und deswegen ist es okay, dass sie den in einem Einwegbecher mitnehmen. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass das zu dieser Kultur dazugehört. Das will ich niemandem schlecht reden, aber ich hasse es, wenn sich Leute darüber definieren, weil das ist kein Charakter.
Ach
Das,
so.
was du verkonsumierst, macht dich nicht aus. So, du bist auch kein besserer Mensch, weil du, weiß ich nicht, das Handelsblatt liest. Du bist auch kein besserer Mensch, weil du die Tagesschau schaust oder auch nicht schaust, sondern so, also wenn dein gesamter Charakter sich eigentlich in Wein und Kaffee trinken zusammenfassen lässt, dann bist du einfach nur eine leere Hülse. Weil das ist dieses Möchtegern-Gustatorische. Das sind Leute, die dann am Ende nicht mal kochen können. Aber sie lieben ja das Essen. Ja, Bro, dann setz dich doch mal damit auseinander, dass du nicht 50 € am Tag für Essen ausgeben musst, sondern vielleicht kannst du auch kochen lernen. Und anstatt dass du dann 4 Stunden in dem Restaurant sitzt, stehst du eine Stunde in der Küche und kannst sogar noch Leute zu dir einladen und dann wirklich was aus deinem Leben machen, als nur faul dahin zu vegetieren und Papis Geld auszugeben, während du studierst.
Du erinnerst dich noch an die Kneipe, wo wir immer an meinem Geburtstag waren, ne?
Du meinst da, wo es den Griechen gibt und also diese Riesenschnitzel?
Nein, 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 da, wo wir abends waren.
Ah, wo es meterweise Alkohol gab und ich
Ja.
irgendwann überfordert da saß, weil mir jeder von rechts und links immer Alkohol in die Hand gedrückt hat, ja.
Da sitzt auch immer so ein Dude, der hat so eine, der liest immer Zeitung. Da so gegenüber der Bar an einem der Hochtische hat so seinen Hund neben sich liegen und trinkt Wein dabei. Ich auch denke, der, du bist in so einer Studentenkneipe, wo alle Leute halb so alt sind wie du und hast einen Schal um deinen Hals so und trinkst Wein alleine und löst dabei Kreuzworträtsel in irgendeiner Wirtschaftszeitung.
Ja, wobei, da sage ich mir so, weißt du, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil am Ende des
Der
Tages,
Wein
wenn.
schmeckt scheiße.
Ja, okay,
Also,
das ist natürlich blöd. So, aber
wenn
vielleicht schmeckt
alles.
er ihm.
Ja, also weiß ich nicht.
Da soll er lieber Wodka-Soda trinken, 14 Uhr oder was?
Ja.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein Ding, um sich so ein bisschen diese Jugend zu erhalten. Das finde ich gar nicht so verkehrt.
Ja, aber
Also ich
dann
glaube,
unterhalte dich doch wenigstens mit den Leuten da.
aber die Frage ist halt, ob vielleicht ist er einfach kein Socializer. Vielleicht ist er einfach nicht der Typ, um sich zu unterhalten, aber er umgibt sich halt gern mit Menschen. Also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn er irgendwie nur dorthin kommt, um irgendwie Leute anzugaffen und sich daran aufzugeilen. So, lass ihn doch seinen schlecht schmeckenden Wein trinken und seine ein bisschen zu einfachen Kreuzworträtsel lösen. Vielleicht löst er auch immer wieder ein und dasselbe Kreuzworträtsel seit 3 Jahren.
Das klingt total
Traurig?
beklemmend.
Na, ich hatte mal, als
Ich fühle mich von diesem Gedanken richtig eingeengt.
als ich Kellner war, kam mal ein Dude rein, der wollte alleine essen. Alleine essen im Restaurant ist weird und erfordert meiner Meinung nach sehr viel Mut. Also ich habe mich noch nie auf Casual allein in ein Restaurant gesetzt.
Ich schon.
Ja?
Ja.
Aber ich glaube, es kommt auch aufs Restaurant an, oder?
Weiß nicht, aber zum Beispiel, als ich alleine im Urlaub war.
Ja, okay, das ist ein fairer Punkt. Aber sonst, also so in Leipzig würde ich mich, glaube ich, da würde ich mir einfach vorher Gedanken machen, dass ich irgendjemanden mitnehme. So einfach um so nicht. Ich finde halt, dieses Essen gehen ist für mich so was Gesellschaftliches, wo ich. Das fände ich schade drum. Also im Urlaub ist das ja was anderes, weil du meistens nicht unbedingt kochen kannst, wenn du nicht gerade irgendwie Airbnb hast. Das ist ja, dann bist du ja darauf angewiesen, essen zu gehen. Aber wenn du jetzt so in deiner Heimatstadt essen gehst, dann finde ich, ist das so ein, ja, wie gesagt, wie so eine soziale Komponente, die du da haben kannst. Auf jeden Fall, als Kellner gearbeitet habe, kam da ein Dude rein, der wollte einen Tisch für eine Person haben. Und das Erste, was er sich bestellt hat, war ein Glas stilles, zimmerwarmes Wasser. Und
Also
dann dachte ich,
Leitungswasser.
ja, genau. Und dann dachte ich mir so, boah, also eine traurigere Bestellung hat, glaube ich, noch nie jemand aufgegeben. So, du gehst alleine, um dann ein Glas Leitungswasser dort zu trinken. Weiß ich nicht.
Ich will irgendwie aus diesem beklemmenden
Oh, weil wenn wir einmal beim Thema Wasser sind, weißt du, was ich auch nicht verstehen kann? Leute, die stilles Wasser kaufen in
Aber ich wollte
Flaschen.
gerade sagen, also als ich in Berlin gewohnt habe, da in einem Haus, wo wir waren, war das Wasser so geisteskrank verkalkt, dass ich einfach immer am Türkenladen bei uns um die Ecke so 5 Liter Wasserkanister gekauft habe von so türkischem Quellwasser, was so richtig geil weich geschmeckt hat. Das hat so ge geschmeckt, als würdest du Wolken trinken. Und dagegen so dieses leicht säuerliche Kalkwasser aus der Leitung hat einfach nur nach so saurem Regenwasser nach Tschernobyl geschmeckt.
Aber so war es in Leipzig tatsächlich auch. Ich komme ja aus einer Region, wo wir halt sehr nah am Gebirge wohnen. Das heißt, du hast halt wirklich sehr, sehr gutes Wasser, qualitativ aus der Leitung. Und dann bin ich nach Leipzig gekommen. Ich drehe so diesen Wasserhahn auf und ich dachte, ich bin im Schwimmbad. Das hat so geisteskrank nach Chlor gerochen, wo ich mir so dachte, ah, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt trinken möchte. Habe ich auch nicht gemacht, bin ich ehrlich.
Ja, aber was machst du denn dann? Kaufst du kein Wasser?
Bei mir, das kommt halt extrem darauf an, wo du wohnst,
Ja, aber
tatsächlich.
wenn du jetzt in so einem Schwimmbadhaus wohnst,
Na
ne?
dann natürlich schon. Aber
Ja,
wenn ich
eben.
nicht in so einem Schwimmbadhaus wohne, dann Wasser in Flaschen zu kaufen, das finde ich einfach weird. Weil dann kann ich mir auch einfach welches mit Kohlensäure holen.
Ja, ich trinke einfach nicht so gern Wasser mit Kohlensäure.
Aber ich mag das, wenn meine Zunge so ein bisschen gekitzelt wird.
Ja, aber ich weiß nicht, also so Wasser ist halt sowas, das kippe ich halt gerne einfach runter, weißt du? Ja, so wie andere Leute hier Bier trinken, trinke ich halt gern Wasser.
Boah, du bist ein richtiger Macher. Ist ja richtig innovativ.
Schiss, in Bayern ist es umgedreht. Überall anders
Ja.
würdest du sagen, der trinkt Bier wie Wasser, aber in Bayern ist es einer, der trinkt Wasser wie Bier.
Ja, du bist schon ein richtiger Aussätziger. Du bist ja, das ist ja fast die höchste Form der Gesellschaftskritik, die du in Bayern anwenden kannst. Vor allem das auch noch öffentlich zuzugeben. In
Auf
unserem,
jeden Fall
mit
kannst du halt
unserem.
einfach so, ich finde, Sprudelwasser kann man halt einfach nicht in so rauen Mengen so konsumieren. Da musst du die ganze Zeit so komisch aufstoßen und so kleine Rülpser und Bäuerchen rauslassen. Aber es gibt, kennst
Aber.
du diese Momente, wo du so richtig ekelhaft viel Durst hast und dann einfach so feuchte Träume von so einem kühlen Glas Sprudelwasser mit so einer sehr kleinen halben Scheibe Zitrone drin hast?
Definiere feuchte Träume. Also bin ich habe sehr viel Durst und bin eingeschlafen und habe mir dann eingepinkelt. Ist das ein feuchter Traum in dem Moment? Aber wenn ich von was zu trinken träume, dann muss ich sehr panisch aufwachen, um mir nicht einzupinkeln. Das ist ja dann in dem
Was?
Moment. Hä? Also, wenn ich.
Du pinkelst dich ein, wenn du Durst hast?
Nein, wenn du hast gerade gesagt, ein feuchter Traum von einem Glas mit einem Zitronenschnitz und Wasser und so. Also, wenn ich darüber träume, dann ist es ungefähr so, wie wenn ich davon träumen würde, zu pinkeln. Weißt du, was ich meine? Das würde einfach
Das
so
macht gar
diesen.
keinen Sinn. Das ist so, wie wenn du von der Geburt redest und dann davon träumst zu sterben. Das ist so komplett konträr einfach. Wasser trinken und
Ah,
pinkeln. Das sind
aber
so
dann.
zwei völlig unterschiedliche Abschnitte vom Werdegang des Wassers.
Also wenn jemand einen Wasserhahn öffnet und das Wasser fließt, hast du nicht mehr Pipi-Drang als vorher.
Nein.
Okay, weird. Da bist vielleicht du der Komische von uns beiden. Aber zum Thema Getränke noch. Wieso ist in Cola, Fanta und Sprite immer zu viel Kohlensäure? Weißt du, was ich meine? Es gibt, wenn du so eine 1-Liter-Flasche kaufst, so sonntags zum Essen dazu. Wenn du irgendwie so beim Döner, also dir einen Döner holst oder eine Pizza oder so
Da
bestellst.
gibt es 1 Liter Flaschen.
Aber diese typischen 1-Liter-Flaschen, die du, also das wird dir halt geliefert, die du quasi in diesen Kästen kaufst. Weil
Ja.
diese richtig massiven Coca-Cola-Kästen, da sind immer diese 1-Liter-Flaschen drin. Und ich finde, du hast nur einen ganz kurzen Timeslot, wo dieser Kohlensäureanteil perfekt ist. Am Anfang ist der so, es ist so viel, dass du einfach so einen richtig ekligen Blähbauch bekommst. Und irgendwann lässt der so nach, dann trinkst du, dann hast du noch so ein Drittel drin. Und wenn du es dann am nächsten Tag öffnest, ist es einfach Schal. Und du denkst dir so, so, das muss ich jetzt runterkippen, aber geil ist es nicht.
Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil die letzten Colas, die ich getrunken habe, waren alles nur so Coletten, so 0,5 Liter Patronen, die wir bei uns in der Halle gekriegt haben, weil die MHD-Ware waren. Da haben wir einfach so eine ganze Palette voll Coletten geschenkt gekriegt, weil die halt irgendwie im Winter abgelaufen sind. Und die haben halt alle nicht mehr so richtig viel Kohlensäure. Also.
Da hat sich dann auch schon das
Weißt
Plastik
du,
ein bisschen
dass die
verfärbt.
Kohlensäure analog zu diesem einen Dude, der so früher mal Leistungssportler war und jetzt nur noch so verzweifelt bisschen Tipps an die nächste Generation weitergibt, aber selber nichts mehr auf die Reihe kriegt.
Ist schon ziemlich traurig, ja. Naja,
Nee.
was willst du machen?
Wir sind ja am Donnerstag nach Holland gefahren, um da Hantelscheiben abzuholen. Und wir sind nach nicht nur in einer halben Stunde schon in der Vollsperrung auf der Autobahn gestanden. Und dann meinte Sarah so: Sag mal, wie ist denn das eigentlich so mit Naps im Stau? So, also kann man das machen oder ist das so ein absolutes No-Go?
Naja, also wenn der Motor nicht läuft, dann sollte das kein Problem sein.
Ja, gut, bei Minusgraden kannst du den Motor im Stau nicht ausmachen.
Ja gut,
Also.
aber sonst würdest du ja im Verkehr schlafen. Also das ist schon also ich würde behaupten, so rein aus dem Bauch heraus, solange der Motor läuft, solltest du jetzt als Fahrer nicht unbedingt einschlafen oder
Naja,
fahrende Person.
ich habe gesagt, im Prinzip, wenn du jetzt im Stau stehst, ja, bei völligem Stillstand, solange du wieder wach bist, wenn es weitergeht, so ist es ja irgendwie eine Sehr hypothetische Frage. Und dann bewegt sich plötzlich so der Verkehr wieder. Und dann ist meinte sie, ja, komm, zieh mal rüber da auf die andere Spur. Und meinte sie, ach komm, ist jetzt auch Assi. Meinte sie, guck mal, bis der LKW da hinter uns angefahren ist, sind wir schon längst wieder auf der sich bewegenden Seite des Lebens. Und während wir also auf die rechte Spur fahren und losfahren, gucke ich so nach links in diesen Transporter, der vor uns stand, und der Typ ist einfach hardcore am Pennen. Während wir also über dieses Gespräch hatten, ist der Typ vor uns einfach übertrieben weggeratzt und dann auch so wie so Hupen an dem vorbeigefahren, der hat sich nicht bewegt. Vor ihm so der ganze Stau aufgelöst, hinter ihm der Stau einfach intakt geblieben. So, es war wohl einer der Ewiggestrigen, der einfach das so erhalten wollte, wie es war. Ich glaube, der LKW hinter uns hat tatsächlich dann neben ihm so das Horn geblasen, bis der Typ wieder aufgewacht ist. Also es ist so witzig, weil ich am Abend vorher noch so eine Instagram-Story von irgendwem gesehen hatte, wo die Person geschrieben hat, das klingt dumm, aber viele Staus würden einfach nicht existieren, wenn die Leute einfach fahren würden. Und genau daran musste ich dann denken. Dieser Stau war einfach nur da, weil der Typ halt gepennt hat und nicht gefahren ist. Das ist einfach so stumpf. Und du musst dir überlegen, einfach Donnerstagmorgen um 8 Uhr, schön im Berufsverkehr, stehst in der Baustelle auf der A3 einfach komplett stramm still wegen des Unfalls und dann 20 Minuten, eine halbe Stunde später einfach immer noch, weil einfach irgendein Typ in diesem Stau eingepennt ist.
Naja, viele Staus entstehen ja auch irgendwie dadurch, dass Leute falsch bremsen und so ein
Ja.
Scheiß, ne? Also da passiert, da, es gibt quasi keinen offensichtlichen Grund. Es hat halt irgendjemand sich verbremst und dadurch staut sich dann der restliche Scheiß. Und das finde ich voll, also das ist schon irgendwie absurd. Das ist schon so abstrus, wenn man sich das überlegt.
Ja, also ich bin vor nunmehr 3,5 Jahren, das war im Sommer 2019, auf dem Motorrad, auf der Autobahn in Italien, bei Modena, in eine Massenkarambolage geraten. Da bin ich mit der Harley von meinem Vater gefahren, weil meine BMW nicht gelaufen ist. Und ich sitze da so und bin auf dieser in jede Richtung vierspurigen Autobahn, auf der ganz linken Spur. Und ich hatte da war ich eben alleine, bin ich dann mit dem Motorrad nach Elba gefahren, habe da irgendeinen Dude aus Stuttgart kennengelernt gehabt, der war auch alleine unterwegs, aber mit dem Auto. Und mit dem bin ich da dann zusammen zurückgefahren, also er in seinem Auto offensichtlich, ich auf dem Motorrad, so in Kolonne quasi. Haben wir halt dann immer Pause gemacht, Kaffee getrunken, gegessen. Und wir fahren da also. Und vor mir, die, weißt du, ist in Italien noch oft noch viel schlimmer als in Deutschland, so was Abstand angeht. Und dann waren wir halt wirklich so zur Berufsverkehrszeit gegen ja, 9:30, neun, 9:30 sowas eben um Modena darum. Und vor mir bremst also dieses Auto. Und ich bremse auch, merke, okay, ups, der bremst ganz schön dolle. Steig also voll in die Eisen rein, ziehe schon so ein bisschen Richtung gestrichelte Linie, dass ich notfalls zwischen den Autos halt noch durchbremsen kann, weil ich halt gemerkt habe, Alter, mit dem ganzen Gepäck schiebt der Kübel schon ganz schön. Dann höre ich plötzlich so ein Quietschen, drehe mich nach rechts zur Seite und so mit 1,5 Meter Abstand schaut mich einfach so die Schnauze von einem Auto an, welches so mit bestimmt noch 80 Sachen einfach quer an mir vorbeirutscht. Und dann scheppert auch schon direkt das nächste Auto voll da rein. Und es ist einfach, ich habe links und rechts nur noch Geschepper gehört und irgendwie Autos, die ineinander krachen, dann noch ein LKW und ein Bus und quietschen und klirren. Und ich einfach so geistesabwesend irgendwie so im Slalom zwischen diesen ganzen ineinander krachenden Autos so durchgesteuert, bis ich irgendwann halt gestanden bin und dann so ganz vorsichtig mich so umgeschaut habe und ich stand offensichtlich, also und mich hat auch nichts erwischt. Dann schaue ich so nach links und wirklich so eine Handkantenbreite, ja, so, also so, keine Ahnung, 1,5 Zentimeter vielleicht, war neben meinem linken Oberschenkel einfach so der Kotflügel von einem Jeep. Und ich drehe mich so langsam zur Seite, war das Carabinieri und also Cops, die einfach in die Leitplanke links neben mich gefahren sind, weil sie mich vermutlich sonst abgeräumt hätten. Also die waren in meiner Spur neben mir. Und die, ich schaue so in dieses Auto rein und die machen einfach nur so eine Handbewegung von wegen, ja, hier, fahr mal weiter. Ich war so, what the fuck? Ich fahre also da so noch ein Stück vor an die Seite, auf den Standstreifen, steige erst mal vom Motorrad ab, nehme den Helm runter. So kurz darauf steht dann der andere Typ, mit dem ich da eben unterwegs war, hinter mir, steigt so aus dem Auto aus, steckt sich erstmal so ganz nervös die Kippe an. Meint so, Digga, ich dachte, du stirbst, ich dachte, du stirbst. Ich so, was zum Fick ist da gerade passiert, ey? Und dann meint er so, ja, die Bullen, die haben ihn da irgendwie auch so total hektisch und grob angedrängelt von hinten und die ganze Zeit Lichthupe gegeben, aber auch ohne Blaulicht oder so, ne? Die waren halt einfach, hatten halt keinen Bock, so sich an die Verkehrsregeln zu halten. Und haben ihn da so von der linken Spur gedrängelt. Der hat die halt so durchgelassen, wieder Sicherheitsabstand aufgebaut. Und die waren eben kurz bevor das losging, sind sie dann hinter mich gekommen und waren da halt auch anscheinend so mit 2 Meter Abstand bei 140 Sachen direkt hinter mir. Also 2 Meter vielleicht nicht gerade, aber halt wirklich so 5, 6 Meter nur. Sodass sie dann halt keine Chance hatten, als ich gebremst habe, irgendwas zu machen, außer halt in die Leitplanke reinzusteuern. Und sonst wären die halt einfach über mich drüber gefahren. Und irgendwie war da eben dann ein anderes Auto, was ihn halt irgendwie auch angedrängelt hat. Das war jenes, welches dann quer an mir vorbeigefahren ist, weil der ist halt quasi hinter dem Kollegen da noch durch. Er ist wieder in die linke Spur, hat zudem auch wieder Abstand aufgebaut. Der Typ war aber so dicht hinter dem Polizeiwagen, dass als da das die Bremserei losging, der halt so nach rechts versucht hat wegzuziehen, dann das Auto schon irgendwie so ins Schleudern kam, dann hat er wieder versucht nach links zu lenken und dann hat er das Auto halt rumgezogen und dann ist halt da quer vorbeigerutscht und dann ging es zack, 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 zack. Und vor uns war halt auch nichts, ja. Also da ist nichts passiert oder so, dass sie gebremst haben, sondern da war auch nur einer wieder, der die Spur gewechselt hat und halt in den Sicherheitsabstand von einem anderen reingefahren ist. Und deswegen haben die halt vor uns schlagartig gebremst und dann ging da halt so eine Kaskade los, weil die alle nicht genug Abstand hatten. Und dann, zack, waren am Ende irgendwie so 8 Autos, ein LKW und ein Bus ineinander gescheppert, wegen nichts am Ende, ja.
Ja. Boah, war auf jeden Fall eine krasse Story. Aber das ist ja auch so dieses Ding. Ich verstehe halt nicht, wie Leute so unentspannt Auto fahren können. Also es ist schon echt krass. So, also jetzt mal du als passionierter Autofahrer, hättest du ein Problem mit einem Speedlimit von 130 auf der Autobahn?
Ja, finde ich schon unchillig. Also ich
Aber
fahre
ja.
tatsächlich gar nicht so oft viel schneller, aber ich fahre zum Beispiel schon eigentlich ganz gern nachts und dann halt schon deutlich schneller als 130. Also ich fahre halt dann, wenn es geht, schon viel schneller, aber wenn es halt nicht geht, auch nicht, weißt du? Also ich wäre schon eher für so ein dynamisches Tempolimit. Also wenn die Autobahn halt voll ist, zu sagen, okay, wir begrenzen jetzt halt den Verkehr entsprechend auf 120 bis 140, je nachdem, dass halt einfach der Verkehrsfluss erhalten bleibt. Weil die Problematik von so Staugeschichten ist halt normalerweise, dass halt viele Fahrzeuge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufeinandertreffen. So, ja,
Ja,
also wenn
genau,
halt.
wenn dann Omi von der mittleren Spur mit ihren 100, also der Klassiker ist ja eigentlich, du hast zwei LKWs, der eine fährt 5 km/h schneller als der andere und er braucht ungefähr so eine halbe Stunde, um zu dem vor ihm fahrenden aufzuschließen. Und dann braucht er nochmal eine halbe Stunde ungefähr, bis er den überholt. Dann zieht er nach links und dann fährt Oma Erna hinter dem her und die fährt nochmal 5 km/h schneller als der LKW, der gerade auf die mittlere Spur gefahren ist. Das heißt, in der halben Stunde schließt Oma Erna auf und zieht dann irgendwann in die linke Spur, wo dann aber Thorsten, der gerade von der Schicht kommt und in seinem aufgemotzten Golf GTI fährt, mit 240 Sachen angehämmert kommt, sich über Oma Erna aufregt, übelst in die Eisen steigen muss, weil Oma Erna ja auch wirklich so abrupt, die guckt ja nicht vorher in den Seitenspiegel, sondern die fährt irgendwann dann einfach, wenn es ihr zu viel ist, einfach nach links rüber, so nach dem Motto, hey komm, so viel schneller sind die anderen ja auch nicht. Und das finde ich halt so schwierig. Also würdest du sagen, dass es einen Sinn, also dass es deiner Meinung nach auf jeden Fall ein Tempolimit geben sollte, dass man also sagt, okay, irgendwie über 180 zu fahren, muss jetzt zum Beispiel nicht unbedingt sein.
Ja, also ich meine, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also klar.
Es ist am Ende erstmal eine philosophische Diskussion, das muss man ja
Ja.
sagen. So, also so rein von der Sinnhaftigkeit her braucht man, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren, dass es über 130 macht es eigentlich keinen Sinn. So, am Ende geht es also eher um Fahrspaß und Spaß bei dieser, also eben um Spaß bei dieser Tätigkeit Autofahren. Und ich glaube, es würde halt auch viel diese, ich nenne es mal, diese Kultur, die um Autos und Autotuning und so existiert, würde dem Ganzen eher so einen, ja, negativen Touch geben, weißt du? Also die Frage ist halt dann, wofür tunst du dein Auto, wenn du eh nur so schnell fahren darfst wie alle anderen auch mit 130?
Ja, ich meine, man muss natürlich auch sagen, klar, die Risiken wachsen natürlich mit höherer Geschwindigkeit. Das heißt, eine Grundvoraussetzung für hohe Geschwindigkeiten sind natürlich, abgesehen davon, dass natürlich Restrisiken bleiben, die man nicht beeinflussen kann, auch ein verantwortungsvoller Umgang damit. Und das siehst du ja oft so auf den ganzen Querschnitt der Bevölkerung nicht unbedingt. Du siehst, wie die Leute sich teilweise auffahren und so.
Genau, und das kannst du aber eben auch mit 130 machen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also das liegt dann nicht am Tempolimit, aber ich glaube,
Ja gut,
aus so
aber
einer.
die ausgehenden Gefahren sinken natürlich mit sinkender Geschwindigkeit irgendwo, ja?
Genau,
Also
absolut.
wenn jemand mit 130 einem anderen bei 130 aufdrängelt, das ist was anderes, als wenn nun Oma Erna mit 100 rausfährt und da jemand mit 240 von hinten angebügelt kommt.
Was hältst du davon, wenn man allen Autos einen Chip einbaut, der die Geschwindigkeit automatisch aufs Tempolimit drosselt? Also, dass du in dem Moment, wo, also von, wenn du so ein dynamisches Tempolimit einführst, dass wirklich in dem Moment, wo die sagen, Tempolimit sind 140, dann kannst du auch wirklich maximal 140 fahren. Natürlich wird es dann Leute geben, die das Ding dann versuchen zu modifizieren, etc. Aber was würdest du davon halten? Wär dir das so vom liberalen Gedanken her so ein krasser Eingriff? Oder würdest du sagen, ja, drauf geschissen, so ein, weiß ich nicht, so eine Vespa oder so, die kann halt auch nur 35 oder 45 km/h
Ja,
oder so
also ich
fahren.
finde es schon auf jeden Fall ein starker Eingriff so. Weil also ich bin zum Beispiel in Zeiten, wo ich halt viel Auto gefahren bin, zum Beispiel, sehr, sehr oft nachts gefahren und habe halt wirklich, also bewusst, um Zeit zu sparen. Natürlich war da, also auf unbegrenzten Strecken so. Und habe halt da Strecken, bin ich halt auch deutlich schneller als zum Beispiel mit dem Zug unterwegs gewesen. Also bin Erlangen-Leipzig, Erlangen-Berlin, so Strecken halt in kürzester Zeit da mit dem Auto lang gebechert.
Aber
Und das.
das finde ich, das schließt sich ja nicht aus. Also wir sind ja immer noch bei dem Punkt, du hast ein
Ja.
dynamisches Tempolimit und ich würde halt diese Limitationen, würde ich halt auch auf so einen Bereich erstmal beschränken am Anfang oder vielleicht auch für immer. Das müsste man sich halt überlegen. Aber so von, weiß ich nicht, früh um 6 bis abends um 8 und danach weichst du das sukzessive auf, weil je weniger Leute auf den Straßen sind, desto weniger Probleme und weniger potenzielle Gefahren hast du, wenn Leute 160, 180 und mehr fahren. Wie du das schon gesagt hast, so je weniger Leute da sind, so nachts, es macht für mich auch keinen Sinn. Ich habe mein einziges Blitzerfoto, was ich jemals habe, habe ich bekommen auf einer komplett leeren, schnurgeraden Autobahn, wo einfach aus dem Nichts auf 80 runtergebremst wurde und 200 Meter weiter wieder aufgehoben. Und da war nichts, da war keine Baustelle, kein gar nichts. Und dafür habe ich ein Blitzerfoto bekommen, wo ich mich dann halt auch so gefragt habe, so hey, ich bin hier mit entspannten 130 gefahren, bin sogar auf 120 runter, weil ich mir so dachte, ah, okay, jetzt kommen die 120, jetzt kommen 100. Dann dachte ich mir so, na komm, hey, weißt du, 21 drüber, kriegst ja, hast du damals erst einen Punkt bekommen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Dachte mir so, ja, okay, pass auf, 120 kannst du lassen. Und auf einmal 80 und ich dachte, fahr so vorbei und denke mir so, hä, 80? Stand da gerade 80 und dann einfach nur so blip, bin ich fotografiert gewesen. Und da dachte ich mir halt auch in dem Moment so, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist 23:30 Uhr, hier ist weit und breit niemand. Also ich bin in dem Moment halt nur eine Gefahr für mich selbst. Und da sind wir dann halt wieder bei dem Punkt, so ein gewisses Maß an Eigenverantwortung würde ich den Leuten geben. Aber die Frage ist doch, wenn ich ein Tempolimit von 140 habe, wieso müsste mein Auto denn dann schneller als 140 fahren können? Also wieso gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, schneller als das Tempolimit zu fahren? Das ergibt doch keinen Sinn. Weil wieso muss ich denn jemanden die Möglichkeit einräumen, die Regeln brechen zu können, wenn ich auch die Regeln
Naja.
so konzipieren kann, dass man das nicht machen kann?
Nee, du
Das ist doch.
argumentierst ja schon sehr jetzt so, weißt du, es gibt ja auch so Filme, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, quasi die Leute dahingehend mit Chips zu modifizieren, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, Straftaten zu begehen.
Boah, na, so weit würde ich ja zum Beispiel nicht gehen, aber
Ja,
ich
weil
sag
ich
mal.
meine, das geht ja schon in dieselbe Richtung. Also du, ich meine, im Endeffekt,
Na, aber
das ist ja den Leuten.
warum verbieten wir denn Waffen in Deutschland? Dann
Ja,
müsstest
aber
du
ich
doch,
meine, du
wenn.
bist ja trotzdem, du kannst ja, also wenn du jetzt eine Waffe in Deutschland haben wollen würdest, kannst du dir ohne Probleme besorgen. Und zwar in
Genau, aber
kürzester Zeit.
jetzt mal das Ding weitergesponnen. Wenn ich so einen Chip im Auto hätte, dann kann der ja per GPS auch sehen, wo ich mich gerade befinde. So, und wenn ich mit 50 km/h beispielsweise jetzt mal auf dem Weihnachtsmarkt zubretter mit einem LKW und ich keine Anstalten mache, da zu bremsen, könnte so ein Chip zum Beispiel auch eingreifen.
Ja, aber trotzdem ist das ja totale Überwachung.
Na wieso? Du musst ja nicht für jemanden diese Daten abrufbar machen, sondern für ein geschlossenes System.
Ja, aber das ist ja auch, also ist ja nicht realistisch, ja? Also ein geschlossenes System das wird ja dann trotzdem irgendwie vom Staat überwacht oder so. Also das ist ja.
Nur wenn du das zum Beispiel mit einer Blockchain verknüpfst, dann ist es ja quasi eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, es kann quasi nur die künstliche Intelligenz oder was weiß ich, was das dann quasi auswertet. Nee, es müsste nicht mal eine künstliche Intelligenz sein. Es kann ja ein simpler Algorithmus sein, der quasi einfach nur abgleicht, wo bist du gerade, wie schnell bewegst du dich und ist das, wo du dich gerade bewegst, von der Geschwindigkeit her zulässig. Aber ich sehe da tatsächlich, also jetzt auch, ich hab ja auch sehr liberale Gedanken. Ich sehe damit aber zum Beispiel weniger ein Problem, als wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, ich überwache jetzt Menschen, so dieses Social Credit System, wie du es in China hast, wo halt einfach jeder gefilmt wird, und wo du, ich weiß nicht, kennst du dich damit aus so ein bisschen, dieses Social Credit System?
Ich habe da irgendwann mal mich so ein bisschen eingelesen, aber das ist schon eine ganze Weile her.
Also um das so vielleicht mal grob zusammenzufassen, es ist im Grunde so, du hast wie eine Art Punktekonto, du wirst permanent überwacht. Man überwacht quasi alles, was du tust. Positive Sachen, wie zum Beispiel einem Obdachlosen Geld geben, einer alten Frau über die Straße helfen, so Banales, wird sich positiv auf dein Social Credit System auswirken. Negative Sachen, weiß ich nicht, dem Obdachlosen Geld klauen, der Oma ein Bein stellen und Schlimmeres, sorgt dafür, dass diese Punkte immer weiter sinken. Und der Ansatz ist zu sagen, du schränkst die Möglichkeiten einer in Anführungsstrichen schlechten Person innerhalb der Gesellschaft immer weiter ein. Also das geht so weit, dass du nicht mehr in der Lage bist, Zug- oder Flugtickets zu kaufen, wenn dein Social Credit zu niedrig ist. Und das finde ich dann zum Beispiel so, das geht also für mich vom Gedanken her viel zu weit. Aber zum Beispiel einzuschränken, was du mit gewissen Dingen tun kannst, ist eine andere Geschichte. Das birgt natürlich die Gefahr, dass man das missbraucht. Also ich sag mal, so eine Technologie dann, weiß ich nicht, zum Beispiel in eher so instabile Länder, irgendwo in Afrika, vielleicht auch jetzt im Iran, was man ja jetzt aktuell so politisch, sage ich mal, sehr, sehr skeptisch und kritisch betrachten muss. Da kann man das natürlich extrem, extrem krass missbrauchen, sobald das in die Hände von Diktatoren kommt. Ich sag mal so, im Rahmen einer Demokratie finde ich es weniger kritisch. Man muss halt immer sehen, wie du das schon gesagt hast, wer sitzt am anderen Hebel und mit welcher Macht ist dann diese Person ausgestattet und wie kann ich die Macht, die diese Person hat, entsprechend auch beschränken oder limitieren. Dass er halt nicht sagen kann, ja, hey, pass mal auf, alle, die jetzt ein BMW gekauft haben, die können plötzlich das Land nicht mehr verlassen. So, da schaltet sich einfach das so an der Grenze, geht einfach dein Auto aus und es funktioniert einfach gar nichts mehr.
Also was ich auf jeden Fall mal gut fände, ist, wenn es so eine automatische Limitierung der Geschwindigkeit für die Nebelschlussleuchte gäbe, weil dann gäbe es keine Leute mehr, die bei leichtem Regenfall einfach bei 140 Sachen dir mit der Nebelschlussleuchte einfach dein Augenlicht wegnehmen.
Ja, definitiv.
Also es ist mir wirklich unbegreiflich. Du siehst irgendwo einen Anflug vom Nebel und es gibt direkt 5 Leute, die die Dinger einschalten. Also
Ja gut,
so.
aber so als Leute, die dann beim tiefsten Nebel das Ding trotzdem nicht anhaben. Weißt du, was ich meine?
Nee, also absolut nicht, weil ganz ehrlich, wenn die Leute, die sie nicht anmachen, was willst du da machen? Aber die Leute, die sie anmachen, die blenden dich ungemein und diese scheiß Dinger sind wirklich verdammt hell. Und vor allem, wenn du dann im Dunkeln unterwegs bist und dann hinter so einem herfährst, der bei klarster Sicht einfach diese Nebelschlussleuchten anmacht, die machen dich wirklich blind.
Ja, aber da sind ist ja auch die Entwicklung, sage ich mal, geht ja da schon sehr voran. Also zum Beispiel auch dieses automatische Abblenden, wenn dir jemand entgegenkommt, solche Sachen finde ich halt super smart. Also man macht ja schon riesen Fortschritte rein technologisch. Die Frage ist halt irgendwann, ob autonomes Fahren einfach, sage ich mal, alles übernimmt. Also ob es irgendwann überhaupt noch die Möglichkeit gibt, selbst zu fahren. Weil ich glaube, in dem Moment, wo autonomes Fahren funktioniert, hast du ja diese ganzen Debatten nicht mehr. Weißt du, was ich meine?
Ja, die Frage ist halt nur, ob autonomes Fahren wirklich notwendig sein wird für die Zukunft. Also ob quasi Individualverkehr einfach überleben wird.
Na gut, aber du brauchst Individualverkehr, denke ich, schon für gewisse Sachen,
Ja, das ist ja die
die.
Frage eben. Also ob sich das halt so auf Dauer in Zukunft, ob das halt erhalten bleiben wird. Also
Ja,
jetzt
aber
halt.
das liegt, glaube ich, da müsste man, glaube ich, überlegen, wie weit kann man Dienstleistungen ökonomisieren? Also wie kann ich zum Beispiel Liefergeschäft günstiger machen, dass zum Beispiel das Thema Einkaufen gehen überhaupt kein Ding mehr ist? Oder Einkaufen gehen sich nur noch auf wirklich so Kleinigkeiten beschränkt und nicht mehr Wocheneinkäufe. Dass es halt irgendwann wirklich einfach so günstig ist, einen Wocheneinkauf sich liefern zu lassen, egal wie viel Geld du hast, dass du halt kein Auto mehr brauchst für solche Sachen. Aber dann ist halt die Frage, ja, okay, wie viel Investition müsstest du in den öffentlichen Nahverkehr und so weiter tätigen? Also ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten und ich denke, dass autonomes Fahren in der Hinsicht schon ein gewisses Puzzleteil einnehmen wird, weil allein schon, wenn du wohlhabend bist, ist das ein Luxus. Also Individualverkehr ist ein Luxus und ich glaube, Luxusgüter werden, egal wie weit sich die Gesellschaft modernisiert oder voranschreitet, werden Luxusgüter immer Luxusgüter bleiben, weißt du? Also auch in 50 Jahren wird wahrscheinlich noch irgendjemand sich eine neue Louis Vuitton-Handtasche kaufen und du wirst dir dann die Frage stellen, ja, was soll das? So. Aber wahrscheinlich, weil die noch aus Echtleder ist und die letzte Kuh dann vor 30 Jahren ausgerottet wurde, um quasi den Klimawandel zu bekämpfen. Und es gibt nur noch eine einzige Kuh, von der immer Zellen entnommen werden, um In-vitro-Fleisch dann im Labor zu züchten. Und von genau dieser Kuh kriegst du dann aber das Leder für deine Louis Vuitton-Tasche.
Ich warte ja schon sehnsüchtig auf Laborfleisch.
Na, gibt's ja schon die ersten Versuche.
Ich bin auch stark dafür, dass das hoffentlich möglichst bald auf den Markt kommt. Aber da haben wir da nicht sogar schon drüber geredet? Also ich
Keine
brauche nicht
Ahnung, das wird dir
fragen, keine
irgendjemand sagen.
Ahnung. Aber können wir da auch noch mal kurz bitte drüber reden, wenn wir schon wieder bei Klimaschutz sind? Diese Geschichte mit irgendwelchen letzte Generationsleuten.
Die in Bali waren.
Ja.
Ja, das ist schon. Ja. Fand ich gut. Also, vielleicht um die Hörerinnen und Hörer abzuholen. Ich weiß nicht, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Und zwar haben Kl sogenannte Klimakleber, wie die Bild-Zeitung das heute betiteln würde, also Klimaaktivisten, die sich auf eine Straße geklebt haben und dementsprechend wegen, ich glaube, wegen Nötigung vor Gericht geladen wurden. Die haben ihren Gerichtstermin verpasst, weil sie zu der Zeit im Flugzeug nach Bali saßen. Und das Beste ist eigentlich, wie dieser Pressesprecher von der letzten Generation das versucht hat zu rechtfertigen, weil.
Also ich sag mal ganz kurz, diese Rechtfertigung hat sehr viele WhatsApp-Stati eingenommen. Da gab es sehr viele empörte WhatsApp-Status-Nutzer, die das sehr,
Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, die Leute sind nicht als Klimaaktivisten nach Bali geflogen, sondern als Privatpersonen. Und dann dachte ich mir auch so, ja, natürlich. Ich gehe ja auch nicht als Fleischesser einkaufen, sondern als Privatperson. Und dementsprechend bin ich als öffentliche Figur bin ich Veganer. Bin ich, ne? Aber als Privatperson esse ich schon Fleisch.
Also ich muss auch sagen, also das schon ein bisschen schwierig.
Da musst du schon echt viel Klebstoff geschnüffelt haben, um auf so eine Aussage zu kommen.
Ja, ich meine, das ist schon auch irgendwie ein starkes Stück, den Leuten sich quasi vor die Leute, die auf dem Weg zur Arbeit sind, auf die Straße zu kleben, weil du ihnen vorwirfst, dass sie den Planeten zerstören durch ihren CO2-Ausstoß mit den Autos, aber dann fliegst du nach Bali.
Ja, vor
Habe
allem.
irgendwann mal gelesen gehabt, ich weiß allerdings jetzt gerade nicht mehr, wie das genau war, aber so, ich glaube, so ein Transatlantikflug ist ja vergleichbar, glaube ich, von der Strecke, wenn es nicht sogar noch weiter ist nach Bali.
Ich glaube, also kommt drauf an, wie weit Transatlantik. Wenn du jetzt so New York hast, ist es deutlich weniger als Bali.
Ja.
Also wenn du jetzt zum Beispiel mal nach Indien fliegst, roundabout, fliegst du 12 Stunden und bis New York bist du, glaube ich, 6, 7 Stunden nur unterwegs. Also bis Bali ist schon einen deutlichen Schnuff weiter,
Ja,
würde ich
krass.
behaupten.
Also ich meine, selbst nach Vancouver, also selbst an die Westküste bist du nur, wie weit war das? Ich glaube, 12 Stunden oder so bin ich geflogen. 10, 12 Stunden?
Ja.
Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall irgendwie so ein Transatlantikflug, ein einziger, setzt irgendwie so viel CO2 frei wie die künstliche Beschneiung von sämtlichen Skigebieten in den Alpen oder so.
Geisteskrank. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Die Entfernung von Berlin nach Bali sind 11.500 Kilometer Luftlinie. Also wenn du einen Direktflug hättest, was ja, glaube ich, wenn ich mir das angucke, das geht über Iran, Afghanistan, Pakistan.
Das sage ich immer irgendwie so in Dubai oder so, halt in irgend so einem
Genau.
Drehkreuz, Istanbul, Dubai.
Genau, du fliegst so über Türkei und dann nach Dubai. Und Berlin, New York sind 6.300 Kilometer, also so ein bisschen mehr als die Hälfte.
Ja. Also ich meine, Fakt ist auf jeden Fall, dass Flüge, vor allem so eben so Langstreckenflüge, natürlich schon immense Emissionen produzieren, ja. Und wenn ich jetzt von mir selber sage, dass ich Teil der letzten Generation bin, weil der Planet von anderen zerstört wird und ich will mich dafür einsetzen, dann weiß nicht, finde ich das schon auch ein bisschen heuchlerisch, muss ich sagen.
Ich glaube, ein bisschen ist auch da in dem Moment untertrieben. Also ich glaube schon, dass man da sagen kann, dass das schon ganz schöne Schwänze sind.
Weil ich meine, Klimaaktivist zu sein und auf Missstände hinzuweisen und trotzdem auch in Urlaub zu fliegen, finde ich ja per se jetzt nicht falsch, weil man kann ja auch irgendwie sich Sachen bewusst sein oder auch versuchen, was zu ändern, ohne direkt alles auf Null zu cutten. Aber wenn ich halt so Teil von so einer doch schon ein bisschen radikaleren Bewegung bin, dann ja, weiß ich nicht.
Es ist halt unauthentisch. Also es ist, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich glaube, sie könnten das gut wieder gut machen, wenn sie sich sterilisieren lassen würden. Das ist so ein Schnipsel, den ich jetzt auf jeden Fall auf Instagram posten würde.
Wie ist denn das jetzt? Musst du jetzt gleich hier um 7 in deinen nächsten Call?
Das wäre praktisch, aber wir können auch noch ein bisschen quatschen.
Ja, also ich meine, ja, wir können auch eigentlich 5 Minuten haben wir ja noch, ne?
Ja, ganz
Das
entspannt.
sollte ja schon. Wir waren ja am Wochenende.
Ja, genau, das wollte ich dich eh fragen. Erzähl mal ein bisschen vom Wochenende.
Ich
Ich war ja
war
leider nicht da.
am Samstag beim TBB Open und ich war ja eben letzte Woche schon sehr angeschlagen und dann mit der Reise nach Holland, die hat mir natürlich so richtig Tritt ins Genick gegeben. War zwar echt ganz cool. Erstes Mal der Typ, von dem ich da die Scheiben gekauft hatte, war auch wieder ein super sympathischer, netter Typ. Das freut mich schon auch irgendwie mal sehr, wenn man da so gleichgesinnte Leute trifft. Dann Sarah, die mit mir gefahren ist, war auch noch nie in Holland, die war noch nie in Köln. Wir waren dann nicht auf dem Rückweg noch in Köln beim sehr guten alten Kumpel von mir, mit dem was essen. Haben uns da diese völlig opulenten Villen in, wie ist das, Mariendorf oder so, Köln-Mariendorf angeschaut. Das ist geisteskrank. Also architektonisch auch sehr wertvoll, aber auch teilweise wirklich einfach nur opulent. Und dann irgendwie noch nach Frankfurt und dann, also 6:40 los, 2 Uhr nachts wieder zurück gewesen. Und dann war ich natürlich am Freitag direkt wieder komplett pass out. Und dann Samstagmorgen ging es dann wieder ein bisschen besser. Gut, ich wusste, wenn ich da jetzt hinfahre, bin ich am Sonntag halt wieder hinüber. Aber Lawrence hat ja seinen ersten Wettkampf. Da wollte ich natürlich schon irgendwie dabei sein. Und ich wollte ihn ja ursprünglich betreuen und so. Das heißt, wir sind da dann Samstagmorgen um, keine Ahnung, irgendwann zwischen 5 und 6 Uhr hingefahren. Ich habe dann sogar den ersten Flight da noch gespottet.
Hast du das spontan gemacht oder war das geplant?
Das Spotten?
Ja.
Nee, ich war schon eingeplant. Ich hatte eben überlegt gehabt die ganze Zeit, ob ich das jetzt abgeben soll, weil ich eben vorher da ein bisschen angeschlagen war. Aber nachdem ich jetzt zu dem Zeitpunkt da wirklich nur noch eben körperlich so dahingerafft war, aber jetzt keine Ansteckungsgefahr mehr für andere dargestellt habe, habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt da durch, versuche halt da ein bisschen mich zurückzunehmen, also jetzt nicht unbedingt die Gewichte zu stecken, sondern halt eher eben mich aufs Spotten zu konzentrieren und so. Es war aber auch echt cool, also ich muss schon echt sagen, die haben den Wettkampf da richtig schön organisiert. Es war optisch alles richtig geil gemacht, so, also Bühne, Plattform, alles richtig cool. Warm-up war gut konzipiert, war alles echt top organisiert. Livestream war mega geil. Also war schon echt eine runde Sache und ein richtig geiles Wettkampfgefühl. Und es waren sehr viele Leute auch da. Und man hat halt so sehr viel aus der Powerlifting-Bubble Leute getroffen. Also war halt einfach nett, viele, viele Gesichter wieder zu sehen, sich ein bisschen so zu unterhalten. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann der Wettkampf für Lawrence war auch cool. Eigentlich alles, was er sich vorgenommen hatte, so abfrühstücken können.
Sah auch alles richtig gut aus. So, also ich habe das ja, wie gesagt, im Livestream ab und zu mal ein bisschen reingeschaut. Und ich fand den Livestream auch richtig nice.
Ja.
Ich fand das cool mit den Wiederholungen,
Ja.
die sie immer
Dann auch
wieder
die ganzen
eingespielt haben.
verschiedenen Perspektiven so.
Genau, also ich glaube, es waren so drei, vier Perspektiven roundabout. Ist auch völlig ausreichend, meiner Meinung nach. Was ich, glaube ich, cool fände, aber das ist halt eine Sache, das haben die Jungs nicht in der Hand, sind, glaube ich, so Zwischentabellen, wo du halt einfach siehst, wo ist jetzt wer gelistet, weißt du? Also du siehst ja quasi unten
Ja.
immer in diesem Lifting-Cast angezeigt, okay, wenn das
Das
Gewicht jetzt
Forecast,
gehittet
ne?
wird, genau dieser Forecast. Ich glaube aber, es wäre auch cool, wenn man irgendwann dann eben mal so eine Liste hätte. Und was ich
Ja, das ist
glaube
ja an
ich.
sich, sorry, wenn ich dir dazwischen rede, das ist ja an sich eigentlich auch nicht schwer umzusetzen, weil diese Tabellen existieren ja. Also das wird ja, du siehst ja quasi die Tabellen auch auf dem Wettkampf immer. Und das wäre einfach nur cool, wenn man die halt im Livestream auch zwischendrin mal einblendet. Das ist schon ein
Genau,
valider Punkt.
genau. Und also ich stimme dir bei allen anderen Sachen auch zu. Also ich fand auch, dass das optisch sehr, sehr cool gemacht wird. Ich habe mir das Feedback so von Pascal in seiner Insta-Story mal angehört. Ich glaube auch, dass für Sachen wie Powerlifting, wenn du eine Plattform hast und keine Tribüne, also wenn quasi die hintersten Leute, die ganz hinten sitzen, nicht erhöht sitzen, also so von oben drauf schauen, dann solltest du wenigstens die Plattform. Wenn das möglich ist, das sind jetzt halt wirklich so Meckern auf
Ja.
höchstem Niveau, ne? Aber wenn die Plattform ein bisschen höher wäre, dann ist es zum Beispiel völlig in Ordnung, wenn die Sitzreihen flach sind. Ich glaube, das wäre sehr, sehr cool, um einfach so dieses Erlebnis vielleicht auch vor Ort noch ein bisschen zu verbessern.
Was halt man vielleicht auch stattdessen hier jetzt noch hätte machen können, einfach, es gab ja einen Bildschirm, auf dem der Livestream quasi gelaufen ist. Wenn man den halt irgendwie ein bisschen erhöht angebracht hätte, dass halt die Leute von hinten wenigstens auf dem Bildschirm noch was sehen können, so.
Ja, oder eben dann so in die Hälfte der Reihe oder so nochmal so einen Bildschirm stellen,
Ja,
dann,
oder so, ja.
dass man das dort sieht. Und was mir aufgefallen ist, ich glaube, wenn man die Kapazität hat, würde es dem Ganzen noch gut tun, wenn du jemanden hast, der sich nur um Instagram-Berichterstattung kümmert. Weil ich glaube, du könntest noch mehr so Zuschauerinnen generieren und auch, sage ich mal, noch mehr Leute abholen, wenn du zum Beispiel so was wie Wettkampf-Highlights direkt in der Story hättest. Also
Ja,
weniger
true.
eben auf diese Reposts gehst, sondern halt wirklich sagst, okay, pass mal auf, hier hat Sascha zum Beispiel, Iron Sascha, irgendwie 300, ob die dem dann aus der Hand fallen, die 305 waren es, glaube ich, ist
Ja.
völlig egal, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die kannst du richtig geil in die Story packen. Und was jetzt mir aufgefallen ist, ich habe dann gestern Abend irgendwann mir nochmal den Livestream angeschaut und habe bis zum Ende vorgespult, weil ich nicht gesehen habe, wer ist Relativsiegerin und wer ist Relativsieger geworden. Und das hätte man, glaube ich, wie gesagt, wir sind ja bei wirklich Meckern auf höchstem Niveau, das hätte man, glaube ich, Social Media mäßig noch ausschlachten können.
Ja.
Das kommt vielleicht auch noch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwie so ein Reel hat über die Leistung von Sascha und die von, ich glaube, Leonie hieß sie.
Ja, Leonie Kolle, ja.
Genau. Über die beiden, wo man halt einfach noch so ein bisschen das hervorhebt. Weil ich glaube, es ist super cool, eben so wirklich diese Relativsiegerin, den Relativsieger zu ehren. Aber man kann das, glaube ich, Social Media mäßig noch besser machen. Aber, und das muss man eben auch sagen, das ist halt der erste Wettkampf, den die
Ja.
Jungs da organisiert haben. Und da muss man sagen, für den ersten Wettkampf ist es geisteskrank gut gewesen. Wie gesagt, ich war nicht vor Ort. Ich kann nur das beurteilen, was ich so Social Media mäßig gesehen habe. Und so Sachen wie auf Social Media jemanden dann zu haben, das sind Sachen, die kannst du sehr, sehr leicht beheben. So. Also es geht viel, viel wichtiger ist halt so diese Erfahrung überhaupt zu bekommen, okay, was kostet ein Wettkampf? Was muss ich beachten? Und die Jungs sind ja nicht blöd, sondern die setzen sich jetzt auch hin und schauen sich eben an, okay, was lief gut, was lief schlecht. Und allein diese Analyse wird schon so viele Dinge besser machen, automatisch, über die dann andere vielleicht jetzt so, sage ich mal, so wie wir jetzt im Privaten drüber sprechen, oder im Semi-Privaten nenne ich es jetzt mal, sind da, glaube ich, viele Dinge einfach, die einem sowieso auffallen. Also ich kenne das ja auch von mir selbst. So, weißt du, wenn ich Wettkämpfe organisiere, ich sehe ja selber, womit ich nicht zufrieden bin. So, dieses
Ja.
Perfektionistische musst du, glaube ich, haben, wenn du wirklich einen geilen Wettkampf haben willst. Und dann hörst du dir halt einfach teilweise so 10-mal das gleiche Feedback an. So, ich hätte gern das und das, ich hätte gern das und das, ich hätte gern das und das. Und du denkst dir so, ja, okay, das habe ich nach dem Wettkampf schon für mich analysiert. Aber man muss halt, glaube ich, in diesem Feedback-Loop verstehen, dass ich mir versuchen muss, jede Meinung anzuhören. Was mir extrem oder was uns extrem geholfen hat in der Organisation vom Wettkampf, war einfach ein Google-Formular, eine Umfrage zu erstellen und die an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer rauszuschicken und auch tatsächlich an Besucherinnen und Besucher, wo die einfach anonymes Feedback geben konnten. So wirklich so Sachen wie, hey, wie fandet ihr die Toilettensituation, die Parkplatzsituation? Wusstet ihr, wann ihr dran seid? Also, wo du einfach analysierst und ein Feedback bekommst, wie war mein Informationsfluss zu den Athletinnen und Athleten? Was muss ich da vielleicht in der Kommunikation verbessern? Was muss ich vielleicht an der Location verändern, Schrägstrich verbessern? Brauche ich eine größere Location? Passt das so? Kann ich die bestehende Location irgendwie anpassen, dass mehr Leute reinpassen, etc.? Das war jetzt, glaube ich, so das, was ich so am Rande mitbekommen habe, so glaube ich, das Einzige, was so ein bisschen kritisiert wurde, dass einfach zu viele Leute zuschauen wollten und dafür dann aber
Ja, also es war auf jeden Fall ein bisschen schwierig, so eben so aufgrund der Topografie des Raumes die Menge an Leuten da unterzubringen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass jeder was sieht. Das war einfach nicht möglich, ja, weil es waren zu viele Leute auf zu wenig Raum, wobei, also gar nicht, der Raum war jetzt nicht per se zu klein, aber halt eben dadurch, dass halt alles flach war, konnten die Leute von hinten halt einfach vorne nichts sehen, ja.
Genau. Und da denke ich eben auch, müsste man halt überlegen, ob es dann, also Lifterswear, die sind ja auch Patente-Jungs, ob es dann dort einfach sinnvoll ist, eben irgendwie dafür eine Lösung zu finden. So, weil ich
Ja.
sag mal, wenn die Jungs von Team Benchboy da noch jemanden jetzt beauftragen würden, dort noch eine Tribüne hinzusetzen, das kostet halt auch nochmal einen stabilen vierstelligen Betrag, kannst du dir sicher sein. Nur dafür, dass du dann eine Erhöhung hast, wo du dann die Plattform draufsetzen kannst. Und das wäre, glaube ich, dann schon cool für die Perspektive, wenn das vielleicht auch die Damen und Herren von Lifterswear, vom Lifters CrossFit sich überlegen, was man da vielleicht machen kann, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, eine Tribüne zu platzieren oder. Ja. Ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort, mein Schatz, oder?
Ja, ich gehe jetzt ausnahmsweise nicht direkt essen, sondern erst in 1,5 Stunden. Aber du gehst jetzt mal in deinen nächsten Call.
Ja, ich bin busy, busy. Ich küsse eure Herzen. Danke fürs Zuhören. Markiert uns in euren Stories und wir müssen endlich 30 Bewertungen auf Spotify erreichen.
Was passiert dann?
Verlosen wir ein T-Shirt von Kiehl's Gym.
Das stimmt nicht. Ciao.